ARD.
Man stelle sich das nur vor, den Weihnachtsmarkt mit der Krippe, umzingelt von Tapeziertischen mit Parteiprogrammen. Kann mir einfach diese Kombination nicht vorstellen.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Da sind wir wieder und vor allen Dingen auch wieder hier zusammen in einem Raum. Petra, ich muss dich erstmal begrüßen. Schön, dass du wieder da bist. Zurück aus Kanada und du sitzt mir wieder gegenüber. Das ist was anderes.
Es ist wunderbar, dass wir uns auch wieder angucken können. Die Atmosphäre ist eine ganz andere, miteinander zu sprechen, und bin gerade wieder da. Das heißt, ich habe auch noch so einen ganz befremdet glücklichen Blick auf das, was man Heimat nennt. Und vielleicht gibt das ja diesem Podcast auch eine eigene Dynamik, wenn man 3 Monate lang von außen auf das eigene geguckt hat, das verändert schon was. Das merke ich, obwohl ich gestern erst wieder angekommen bin.
Naja, vor allen Dingen, du kommst zu einer rechten Zeit, also zu einer spannenden Zeit wieder, weil wir in der, also man darf jetzt, Moment, du bist die Expertin, nach dem Toten Sonntag darf ich jetzt von Vorweihnachtszeit sprechen.
Ich würde von Adventszeit reden.
Okay.
Die ist streng genommen in diesem Vor enthalten, hat aber einen eigenen Charakter und ist nicht einfach nur das Vorspiel für Weihnachten.
So, und dann nochmal einzigartig in diesem Jahr, und das ist das Thema unserer heutigen Folge, weil da noch ein Wahlkampf da mit reinplatzt in diese Zeit, hat man auch so noch nicht gehabt, und das wollen wir auch mal so ein bisschen, wie wir es hier immer tun, sacken lassen gemeinsam. Also herzlich willkommen nochmal zur neuen Folge, die Sie natürlich auch in der ARD Audiothek anhören können, und da sind wir einfach mal wieder zusammen, um mal innezuhalten und mit Zeit und Ruhe und mit Muße über den Wahnsinn da draußen nachzudenken, der da so an uns vorbeirast oder auf uns zurast. Kurz vorweg noch, wie geht's dir persönlich in dieser Adventszeit?
Der Advent hat ja noch nicht begonnen, ja, aber also, die innere Haltung ist, ich gehe schon rein mit einer leichten Beunruhigung, weil ich mir in der Tat noch nicht richtig vorstellen kann, wie ein Wahlkampf in einer doch auch ziemlich polarisierten gesellschaftlichen Situation in Deutschland passt zu dieser Zeit, die wir ja Zeit der Besinnung und der Reflexion nennen. Und ich gebe zu, dass mir dieser US-amerikanische Wahlkampf, den ich ja aus deutlich größerer Nähe beobachtet habe, so in den Knochen steckt, dass ich möglicherweise auch den deutschen Politikerinnen und Politikern etwas Unrecht tue. Aber einen kleinen Teil dieser Zuspitzung werden wir sicher auch erleben. Und ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das auch zu der Sehnsucht der Menschen passt, möglicherweise sich auch mal mit anderen Dingen zu beschäftigen.
Das werden wir heute rausarbeiten. Du sagst schockiert aus nächster Nähe amerikanischer Wahlkampf, was vor allem die Emotionalität, diese Dualität, dieser Kampf?
Das Unerbittliche, jenseits der menschenverachtenden Rhetorik, die ja nicht nur Donald Trump, sondern auch viele an den Tag gelegt haben, die für ihn in den Wahlkampf gegangen sind, aber auch der anderen Seite, die in so einer Mischung aus Hilflosigkeit und Sorge auch eigene Zuspitzungen provoziert hat. Und das schwappte in Teilen dann auch in die kanadische Gesellschaft, weil die Kanadier sich große Sorgen gemacht haben und jetzt natürlich vor so einer Entwicklung stehen, wie wir auch in Deutschland, nur deutlich näher dran, mit nochmal größeren Abhängigkeiten. Und auch was so medial passiert ist, konnte man, wenn man auf dem Kontinent ist, glaube ich, nochmal anders erleben. Podcasts spielen übrigens eine riesengroße Rolle, auch in einem Wahlkampf. Und vor allem das Zerrissene bis weit in die Familien ist etwas, was mich sehr umtreibt mittlerweile. Das hatte ich unterschätzt, wie sehr auch gerade in den Vereinigten Staaten ganze Familien an diesem Wahlkampf zerbrechen und zerbrochen sind.
Gut, ich glaube, die Dimension haben wir hier noch nicht ganz erreicht. Aber was auf jeden Fall ja neu ist, und vielleicht ganz kurz nochmal zur Erklärung für die letzten Folgen vielleicht verpasst haben. Petra, du warst 3 Monate in Kanada und bist jetzt wieder hier zurück bei uns.
Genau, ich hatte eine Studienzeit. Als Regionalbischöfin habe ich mir in Toronto angeguckt, wie religiöser Pluralismus dort aussieht und organisiert ist. Und das führt natürlich dazu, dass man immer auch auf das eigene guckt. Auf Niedersachsen ganz besonders, weil es ehrlich gesagt in Kanada an sehr, sehr vielen Stellen genauso aussieht wie hier in Niedersachsen.
Das ist mal eine nette Erfahrung, die du mit, aber genau, nur in groß. So, jetzt sind wir hier und gucken mal auf diese Adventszeit. Wir nennen diese Folge heute besinnliche Wahlkampfszeit statt besinnliche Weihnachtszeit, denn das ist ein Novum. Also wir hatten das Ampel aus, wir haben vorgezogene Neuwahlen, und dadurch wird wird jetzt in diesen Zeiten oder in diesen Tagen der Wahlkampf beginnen. Und ich habe so gedacht, das ist, glaube ich, für die Deutschen auch eventuell ein hartes Brot, weil eins ist ja irgendwie sicher, die Deutschen, die lieben das ja alles so gar nicht. So Disruption und Unruhe und Überraschungen und Verunsicherung, Unsicherheit. Und jetzt kriegen sie das alles sozusagen vor Weihnachten als große Bescherung. Die Regierung, die liegt in Scherben. Es wird eine neue gesucht und bald gewählt. Und das eigentlich ja in der Zeit, in der man eigentlich mal durchschnaufen will. Ne? Eigentlich wollen doch alle nur mal Ruhe nach diesem Jahr.
Ruhe, und für mich überlagern sich da so zwei Linien. Die Adventszeit ist ja kirchlich gesehen im Kirchenjahr die Zeit, wo es um Buße geht. Also um die Frage, wie will ich eigentlich anders leben? Was würde ich gerne anders machen? Wie wollen wir anders leben? Und gleichzeitig ist eine Zeit der Sehnsucht, wo man auch artikulieren kann, das Bedürfnis nach Heilsein, nach Erlösung, Sehnsucht nach etwas Ganzem. Und gleichzeitig fühlt sich ja alles im Moment genau anders an. Und das überlagert sich dann mit einem vermutlich doch auch sehr zugespitzten Wahlkampf, weil wir eben ja mittlerweile auch in Deutschland Entwicklungen sehen, die natürlich nicht im Entferntesten an das heranreichen, was wir in den Vereinigten Staaten erleben, aber doch Teile davon schon merken, eine Art der persönlichen Verletzungsbereitschaft, die radikale Überspitzung, populistische Thesen, wo gar nicht mehr gefragt wird, Wahrheit oder Lüge. Und dann kommt es in eine Zeit, in der nicht nur die Sehnsucht nach Ruhe berechtigt ist und auch nicht im kitschigen Sinne nach Zerstreuung und Glühwein und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern möglicherweise auch nach einer anderen Art des Alltags, in dem man anders mit Menschen spricht, anders über die denkt, denen man möglicherweise ein Geschenk machen will. Das beginnt ja bei diesen Kleinigkeiten, mit den Kindern plötzlich wieder anfängt zu backen, obwohl man nie backt und so. Das sind alles so kleine Zeichen, in denen man dann auch anders miteinander spricht. Man hört andere Musik, die Stadt sieht anders aus. Ja. Und das wird jetzt im Grunde fast kontrafaktisch durch dieses Wahlkampfgetöse irritiert. Und die Frage ist ja, ob Leute sich überhaupt irritieren lassen. Es kann ja auch sein, dass ganz viele denken, rutscht mir den Puckel runter.
Ja, ich bin auch, deshalb machen wir die Folge heute, um darüber mal nachzudenken, weil ich glaube auch so, es gibt diesen schönen Satz, über den stolper ich jedes Mal, jedes Jahr, und zwar: Weihnachten hält die Zeit zusammen. So, und da ist auch ein bisschen Kitsch steckt da drin, aber ich glaube, es ist so eine große Sehnsucht nach nicht nur Ruhe, du hast schon recht, auch nach Wärme, auch nach Liebe. So, und dann platzt da so ein Wahlkampf rein, und es soll ja auch Wahlkampf sein. Ich meine, das ist ja so, dass Parteien die Unterschiede rausarbeiten sollen, um auch eine Alternative anzubieten. Und deshalb frage ich mich auch, wie sehr einfach man darauf gerade eingestellt ist und auch Lust darauf hat, jetzt auch wieder so polarisiert zu werden. Das beißt sich so für mich gefühlt. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf die kommenden Wochen, was da passiert und wie man damit umgeht. Weil, wie gesagt, eigentlich will man doch gerade was anderes.
Man will eine andere Zeit, also buchstäblich. Weihnachten ist ja nicht nur das, was die Zeiten zusammenhält, sondern was ja auch die Welt in eine andere Perspektive rückt. Und da ist die Friedensbotschaft ja eine ganz zentrale, und auch übrigens nicht nur im weltpolitischen Sinne, sondern auch, wenn es um den inneren Frieden geht und den eigenen Frieden mit sich selbst und der Welt. Die ganz große Weihnachtsbotschaft, verkündet durch die Engel, wird jetzt auch überall gesungen von Kinderstimmen mit viel Hall in den Kaufhäusern. Aber man wird ja permanent mit dieser Botschaft konfrontiert, und der Alltag sieht dann möglicherweise doch ganz anders aus als in den letzten Jahren. Und wie man das zusammenkriegen soll, ist mir im Moment auch schleierhaft. Deswegen wäre meine Intuition, dass viele versuchen, sich das vom Hals zu halten und sich vielleicht so eine weihnachtliche Teflonschicht zuzulegen, an der das abprallt.
Ja, vor allen Dingen, wenn du gerade sagst, die Friedensbotschaft, ja, also das ist ja dann, also es wird ja auch ein Wahlkampfthema, wird ja auch Krieg und Frieden sein.
Genau.
Also das beißt sich ja auch dann extrem, und da ist ja die Frage, ist die Hilfe für die Ukraine eine Investition in die Sicherheit oder eher im Gegenteil? Also diese Pole werden ja jetzt wieder auch stark thematisiert, und das finde ich auch zur Weihnachtsbotschaft äußerst unpassend, sich jetzt in dieser Zeit die Frage zu stellen, wie weit gehen wir da noch? Und eventuell auch, ob das noch weiter zunimmt, dass die Deutschen sagen, ey, wir wollen nicht mehr. Wir wollen eigentlich unsere Ruhe, und bitte, wenn es geht, können die sich da irgendwie einigen? Also das fände ich eine spannende Frage, inwiefern die Weihnachtszeit vielleicht auch dieses heikle Thema es dadurch eine andere Debatte hervorbringt, als es ohne Weihnachtszeit gewesen wäre.
Also wenn es richtig gut liefe, ich würde schon sagen, dass man auch in der Weihnachtszeit über diese Friedensbotschaft reden kann und dass es auch friedensethisch Gründe gibt, darüber gesellschaftlich zu streiten. Meine Sorge ist eher, dass die Weihnachtsbotschaft politisch instrumentalisierbar wird und dass deswegen auch die unterschiedlichen Perspektiven, diese religiöse Perspektive auf den Frieden und das, was man dann konkret entscheidet, welche Waffensysteme wie alimentiert werden und so, so vermischt wird, dass es zu einer Art von Politisierung der Weihnachtsbotschaft kommt, von der sich diese Weihnachtsbotschaft gar nicht befreien kann. Und das ist eher meine Sorge daran und vielleicht auch die Kritik. Nicht in dem Sinne, dass man sagt, lass die Leute einen Monat kitschig in ihrer Wohlfühlblase und die Welt, so schrecklich wie sie ist, wird mal ausgesperrt. Gar nicht, weil die Adventszeit ja eine ist, die sehr wohl in religiösem Horizont die Erlösungsbedürftigkeit und das ganze Kaputte in den Blick nimmt und auch das Leiden an dieser Welt permanent thematisiert. Denn die Advents- und Weihnachtslieder sind ja in der Regel Lieder, in denen diese Sehnsucht auch zum Ausdruck kommt. Ist auch völlig egal, ob die von Bach oder Bruce Springsteen gesungen werden. Sondern dass die Politisierbarkeit der christlichen Botschaft dazu führt, dass es zu einer Unerkennbarkeit wird. Und das ist gar nicht einfach, glaube ich, für so politische Kampagnenmacher, dieser Versuchung zu widerstehen.
Was meinst du mit Unerkennbarkeit?
Die Unerkennbarkeit zwischen dem christlichen Advents- und Weihnachtszyklus, ja, auf der einen Seite und so einer radikalen Politisierung von Themen wie Gesundheit, Frieden, innere Sicherheit, mit all den populistischen Gefährdungen, die wir uns ja jetzt alle schon vorstellen.
Also nochmal, dass du auch ein bisschen die Sorge hast, dass aufgrund dieser, dass das zusammenkommt, Wahlkampf und Weihnachtszeit und die Weihnachtsbotschaft, dass das so ein bisschen instrumentalisiert wird, um diese Debatte, Krieg und Frieden, in eine Richtung so ein bisschen zu...
Ja, in die eine oder die andere, je nachdem, wie man das interpretiert. Mhm. Aber dass jedenfalls die Instrumentalisierbarkeit, so sage ich es erstmal, wir wissen es ja noch nicht. Ja. Und auch die Versuchung möglicherweise im politischen Raum, diese Sehnsucht nach Heil, um es mal theologisch zu formulieren, für konkrete Politikprogramme so zu vernutzen, dass man dann den Eindruck haben muss, es gibt einen Streit um die Weihnachtsbotschaft. Ja. Und dass diese Ununterscheidbarkeit zu so einer ganz unangenehmen Mixtur führt. Und auf der anderen Seite, ich mir positiv wünschen könnte, dass, wenn das stimmt, dass es auch in der gegenwärtigen politischen Situation mehr Besonnenheit, mehr Besinnung, mehr Ruhe, mehr Nachdenken, mehr Differenziertheit gibt, wäre das natürlich eine Chance. Ich bin da aber super skeptisch, ob die Kampagnenmacher dieser Versuchung widerstehen.
Die sowieso, glaube ich, übrigens auch gerade Stress haben. Ne? Also das hat sich ja vorher keiner ausgedacht und ausgesucht, jetzt dafür einen Wahlkampf zu entwerfen. Also ich glaube, da ist auch richtig Alarm in den verschiedenen Wahlkampfzentralen. Nochmal ganz kurz zu dem Gedanken von eben, weil ich glaube, dass das gerade auch so stark sich beißt, zumal ja Russland gerade da mit Interkontinentalraketen rasselt und die Diskussion um den Zustand deutscher Bunkeranlagen im Hintergrund auch noch geführt wird. Also, und du sagst gerade Differenzierung und Besonnenheit, ne? Weil ich auch so dachte, ich merke ja selber an mir nach 3 Jahren Krieg, dass man denkt, boah, wie kann denn das mal enden? Ja, und dass man so müde, immer müder. Das ist ja das, was von Anfang an gesagt wurde. Putin setzt es darauf an, dass wir müde werden und dass er am längeren Hebel sitzt, so ein bisschen längeren Atem. Und deshalb, du sagst Differenziertheit. Und dann habe ich auch nochmal geguckt zu diesem zentralen Thema, was auch ganz sicher Bestandteil dieses Wahlkampfs wird. Was sagen denn Experten gerade zu der Situation? Und da hat sich neulich der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel zu Wort gemeldet. Es war mir vorher ehrlich gesagt kein Begriff, aber offensichtlich hat er sich ein ganzes Leben lang mit Russland befasst und mit der Region. Und er sagt erstmal ganz gut, dass es jetzt wieder auch eine öffentliche Debatte gibt darüber, was dort passiert und wo wir eigentlich hinwollen. Und er sagt, weil der Ernst der Lage und der Zeitenwende, ja, dieser Begriff, der schwebt immer noch so da durch den Raum, sagt er, noch nicht im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist. Also man glaubt immer noch, Zitat, man könnte der Auseinandersetzung, sagt er, mit Putin irgendwie entgehen, am besten dadurch, dass die Ukraine Ruhe gibt und die Waffen niedergelegt werden. Ja, passt ja irgendwie auch zu Weihnachten, Weihnachtsbotschaft, Frieden. Aber, sagt er ganz klar, das ist ein Irrtum. Russland wird immer testen, wie weit es gehen kann. Und darauf müssen sich die Deutschen einstellen, verteidigungsbereit sein, abwehrbereit sein. Und das ist gerade auch ein Gedanke, den viele gerade noch mal weniger zulassen wollen, glaube ich.
Ja, wir sind da, glaube ich, als Menschen sehr begabt im Verdrängen von diesen harten Wahrheiten. Das glaube ich auch. Und wir hätten ja noch ein paar andere Themen, die wir nennen können. Also das Scheitern, das Fast-Scheitern der großen Klimakonferenzen. Das ganze Zerbrechen, das hat ja auch der Sieg von Donald Trump gezeigt, der Bereitschaft, Konsense auszuhandeln zugunsten ultimativer Forderungen für die eigene Weltanschauung. Und das haben wir in Deutschland auch. Es gibt ganz, ganz viele Kennzeichen, die einem Sorge machen müssen. Und ich bin die Letzte, die sagen würde, in der Adventszeit sollst du dich nicht sorgen. Ganz im Gegenteil. Es ist eher so, dass in christlicher Perspektive die Adventszeit in unterschiedlichen Schwerpunktbildungen diese ganzen Sorgen auf unterschiedliche Weise zum Thema werden lässt. Und das haben uns ja auch, sind uns Generationen vorangegangen, die unter deutlich furchtbareren Bedingungen die Adventszeit verlebt und dann Weihnachten gefeiert haben. Deswegen geht es mir nicht darum, das Kitschbedürfnis der Menschen nicht anzukratzen oder diese Sehnsucht nach Glamour, Gold ausschlafen und einem leichten Trunkenheitsgefühl durch zu viel Glühwein. Mir geht es eher darum, dass ich den Eindruck habe, dass das, was sich für mich in dieser Adventszeit auch für säkulare Menschen übrigens zugänglich verbindet, nämlich so eine Zeit, die ruhiger ist, die leiser ist, wo auch andere Themen in den Blick geraten, dass die jetzt übertönt wird durch so ein Wahlkampfgetöse. Und man stelle sich das nur vor, den Weihnachtsmarkt mit der Krippe vor der alten Kirche irgendwo in einem niedersächsischen Dorf, umzingelt von Tapeziertischen mit Parteiprogrammen. Das ist jetzt so ein Bild, was mir zwischendurch gekommen ist.
Du, ich glaube nicht nur dir.
Ja, und ich kann mir einfach diese Kombination nicht vorstellen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die Tapeziertische ganz woanders stehen, wo keine Menschen sind. Und stelle mir auch gerade vor, dass für diejenigen, die Wahlkampf machen müssen, das eine ziemlich schwierige Situation ist. Und ich bin auch die Letzte, die den Fatalismus predigt. Ich glaube trotzdem, dass das eine sehr, sehr heikle Zeit werden wird, weil die Gefahr, dass die einen sagen, lasst mich damit bloß in Ruhe, ich will endlich meine Plätzchenrunde haben und es mir zu Hause gemütlich machen im Privaten, und den anderen, die diese Politisierung auch in Bezug auf diese Zeit, die wir jetzt im Kirchenjahr erleben, gnadenlos nutzen, ziemlich unangenehm werden kann. Und wie man da gut rauskommt, ist mir noch nicht so richtig klar.
Was klar ist, das kann ich dir sagen, ich habe nämlich geguckt, weil du eben das Szenario entworfen hast, Weihnachtsmarkt und überall hängen die Plakate. Also das wird nicht so kommen, weil die erst 6 Wochen vor der Wahl ja hängen.
Aber dann kommt es knapp
und das
hin.
Wird dann sich nicht beißen so. Es sei denn, es gibt ja manche Weihnachtsmärkte, die dauern auch noch ein bisschen länger. Aber und Wahlstände an Weihnachtsmärkten, die sind nicht ausgeschlossen, aber auch eher unwahrscheinlich. Viele Kommunen haben in ihren Satzungen Wahlwerbungen oder ähnliches auf den Weihnachtsmärkten verboten. Das heißt, ich glaube, dieses, weil ich das auch, ich dachte, wie ist das? Du trinkst einen Punsch und dann steht da irgendwie noch jemand mit dem Stand und so und versucht da Werbung zu machen, oder du musst diese ganzen Plakate dir angucken. Also das wird's nicht. Aber du hast gerade gesagt, ruhig und besonnen, ne, diese Zeit. Ruhig und besonnen. Ich hatte gerade die verwegene Idee, dass das ja vielleicht sogar im Positiven ausstrahlen könnte auf einen, wir haben einen ruhigen und besonnenen Wahlkampf. Wie wäre das denn überhaupt?
Das wäre mal eine coole Idee, und wir beide sind ja eigentlich auch immer wieder in der Versuchung, die Dinge mal ins Positive zu wenden und zu gucken, welche Möglichkeiten darin lägen. Und es könnte sein, dass wir uns zu so einem trotzigen Wahlvolk entwickeln. Das wäre jedenfalls ja mal eine Vermutung, die diese Zeit, auch diese vielen Runden von Kolleginnen und Kollegen und im Privaten und die Besuche und die Karten und alles dazu nutzt, eher das Gemeinsame zu betonen, stärker zusammenzuwachsen, möglicherweise auch anders miteinander über die Dinge zu reden, über die wir in der Tat reden müssen. Und das Wort Zeitenwende gehört eigentlich eher zum Weihnachtsfest als zu globalpolitischen Veränderungen ursprünglich. Deswegen wäre das vielleicht ja meine Anregung, das zu versuchen. Ich gebe zu, ich bin vielleicht zu realistisch, was das angeht. Aber
ich merke auch gerade selber, ich checke gerade so im Realitätscheck im Hirn und merke, oh, unwahrscheinlich. Wobei die Sehnsucht ist schon da, ne? Nach diesem Ampel aus, nach diesem Streit, nach diese Bitterkeit, die da bei den beteiligten Personen waren, auf offener Bühne, sich da hinterher noch zu werfen, den Schmutz so. Ich glaube, die Sehnsucht wäre schon da, dass man sagt, boah, es wäre echt mal toll, dass man eine andere Art von Auseinandersetzung hat oder auch eine andere Art sogar dann am Ende von Zusammenarbeit, je nachdem, was am Ende dabei rauskommt. Und zum Wahlkampf habe ich noch einen schönen Gedanken gelesen. Also was heißt schön? Also ich werf den mal in den Raum. Ich weiß nicht, ob der zutrifft, aber irgendwo stand in der Zeitung geschrieben, dass es in diesem Wahlkampf möglicherweise nicht um das beste Programm geht, sondern wer das beste Gefühl für das Gefühl der Deutschen hat. Und da habe ich so gedacht, was ist denn das Gefühl der Deutschen eigentlich gerade? Und da dachte ich, Gereiztheit und Verzagtheit, so eine komische Mischung aus den beiden, kommt das für dich hin? Das ist ja spannend auch, weil du warst 3 Monate jetzt gerade nicht da. Hast du da irgendwie was gemerkt, eine unterschiedliche?
Ja, man hat das gemerkt und ehrlich gesagt war das das einzige Mal, dass Deutschland in den Medien war, in Kanada und überhaupt in Nordamerika, und zwar ziemlich alarmierend. Plötzlich sah man Bilder von Scholz und sah, wie diese in Zeitlupe quasi, dass man sich in Nordamerika große Sorgen um die Zukunft Europas macht. Normalerweise wird man zu Deutschland nie gefragt. Die meisten wissen auch nicht viel über Deutschland, sondern es geht immer nur um Europa. Was passiert mit Europa? Auch direkt nach der Donald-Trump-Wahl. Und dieses Scheitern der Ampel wurde als Bedrohung der europäischen Idee interpretiert. Und Europa ist in vielerlei Hinsicht dann doch auch so ein Hoffnungsraum für viele in Nordamerika, obwohl das gemeinsame Europa in deutscher Perspektive natürlich noch viel gefährdeter ist als vieles sonst. Und da ist mir nochmal klar geworden, dass es ja nicht nur um unsere eigene Befindlichkeit geht, sondern es geht wirklich auch um sowas wie die Weltordnung der Zukunft, so pathetisch das klingt. Und zwar in anderer Weise als in der Weihnachtsgeschichte, in der es übrigens auch um die Weltordnung der Zukunft geht. Mhm. Und es geht auch nicht nur um die Befindlichkeit der Deutschen, die in der Tat, würde ich auch sagen, schon bevor ich weggeflogen bin, in dieser Mischung aus Verzagtheit und Erregtheit und vielleicht auch manchmal so einem Gestus der Kapitulation vor dem, was man vermeintlich nicht ändern kann, war, sondern auch, dass wir uns eigentlich nicht selbst genug sein können. Und das ist das, was Karl Schlögl, der Historiker, dieser Osteuropa-Historiker, ja auch immer klar macht, seiner enormen Erkenntnis von Osteuropa und den nachsowjetischen Staaten, dass er immer wieder deutlich macht, wir hängen miteinander zusammen auf eine Weise, die uns oft nicht besonders bedeutsam ist. Und gleichzeitig liegen seine Bücher übrigens gerne unter dem Weihnachtsbaum, seit Jahren schon. Daher kenne ich nämlich Karl Schlögl, weil man ihn gerne verschenkt, auch in meiner Familie und möglicherweise auch an die, die gar nicht so viel lesen. Dass dieses ganz auf sich zentriert sein möglicherweise auch der falsche Schwerpunkt ist, das wurde mir jetzt jedenfalls...
Meintest du das auch gerade mit dieser Aufmerksamkeit für das Scheitern der Ampel, als du gesagt hast, das Scheitern der europäischen Idee, weil Konsensfindung, Kooperation...
Genau, so ist es, weil Deutschland so ein wichtiges Land ist, weil Deutschland eigentlich immer als ein stabiles Land gilt, das auf der einen Seite in der Lage ist, mit mehreren Parteien gut umgehen zu können. Das ist ja was man in den USA zum Beispiel gar nicht kennt. Und auch das Land in der Mitte, das für so eine Art von gutartiger Langweiligkeit sorgt. Also man hat eigentlich keine Skandale. Man interessiert sich nicht für das Sexualleben von Politikerinnen. Was ja alles gar nicht stimmt, aber jedenfalls in der Perspektive Nordamerikas ist Deutschland so ein Land, in dem man sehr sorgsam mit öffentlichen Ämtern umgeht, wenig skandalbehaftet. Und das ändert sich gerade. Das heißt, plötzlich wird auch Deutschland zu so einem Land mit unsicheren Regierungen, mit unklaren Verhältnissen. Man hat sehr genau beobachtet natürlich, wie die AfD erstarkt. Man hat sehr genau beobachtet, wie bei uns der 7. Oktober begangen wird als trauriges Jubiläum. Ja. Das ist international schon sichtbar gewesen, aber diese Regierungskrise wurde wahrgenommen und da wurde ich dann als Deutsche auch nochmal daran erinnert. Ich diskutiere das mit mir selbst auch so selten, dass wir mit anderen zusammenhängen auf diesem europäischen Kontinent und das ja möglicherweise in diesem Wahlkampf auch Beachtung findet und gleichzeitig die meisten ja denken, Mensch, ich komme mit den gesteigerten Mieten und allem Möglichen gerade kaum selber hin. Wie man das auslotet miteinander, also diese Verantwortung in einem größeren weltpolitischen Zusammenhang jetzt in den Wahlkampf zu gehen und dieser Sehnsucht danach, dass wenigstens der öffentliche Nahverkehr vor meiner eigenen Haustür endlich funktioniert.
Aber auch nochmal eben, also diese Perspektive finde ich sehr interessant, dieses auch aus dem Ausland, der Wunsch nach einem Anker an Stabilität, so im Zentrum von Europa. Ja. Und alle denken sich, hui, was war das für eine Koalition, die uns da um die Ohren geflogen ist? Und jetzt ist ja, merkst du ja auch gerade so ein bisschen die Sehnsucht, alle reden sich ja irgendwie diese große Koalition dann wieder herbei, dass man denkt, oh, dann haben wir vielleicht Ruhe, das sind nur 2 Partner, beziehungsweise mit CSU 3 Partner und dann hast du wieder Schwarz-Rot. Kannst du das nachvollziehen, dass man sagt, dass dieser Gedanke da ist und man vergisst, glaube ich, wie unzufrieden am Ende die Deutschen mit der großen Koalition waren, dass das jetzt wieder so dieser Stabilitätssehnsuchtsanker sein soll?
Ja, und vor allem war die Perspektive auch unserer kanadischen Freundinnen und Freunde nochmal eine andere. Stabilität in der Form, verbunden mit der Bereitschaft zu großen Veränderungen. Und sowohl was jetzt die ökonomischen Rahmenbedingungen angeht, das kriegen wir jetzt mittlerweile mit einer schrecklichen Nachricht nach der anderen, was so die großen deutschen Industrien angeht. Also die mangelnde Innovationsbereitschaft. Und da gibt es eben die Versuchung zu sagen, naja, ihr Deutschen, ihr habt das doch immer gut hingekriegt, euch nochmal neu zu erfinden. Und dafür braucht ihr jetzt eine politische Situation. Ihr braucht keine politische Lösung dafür, weiter zu glauben, es hätte sich nichts verändert, sondern ihr bräuchtet eine stabile Lösung, um diese Veränderungen auch wirklich ernsthaft umzusetzen. Mhm. Und das bezieht sich dann auf ganz vieles, auf Bildung, ja, auf und unternehmerische Förderung, auf Vorstellung von Innovation, auf Vorstellung von Integration, großes Thema in Kanada ja auch, und auf diese weltpolitischen Dinge. Und wir denken bei stabiler Regierung immer tendenziell, das wäre jetzt mal Vermutung, es ändert sich dann doch zum Glück nichts.
Ja.
Und das ist eben so eine große Täuschung, die ich auch jetzt in meinem Aufenthalt im Ausland nochmal deutlicher spüre, weil da zum Beispiel auch die Perspektive aus dem asiatischen Raum eine viel größere Rolle im Alltag der Debatten spielt als bei uns. Wir interessieren uns ja kaum.
Also du meinst, eurozentristisch oder deutschlandzentristisch wäre Wunsch nach Stabilität ist erstmal okay, alles kann so bleiben, wie es ist. Von außen die Perspektive wäre eigentlich jetzt Flucht nach vorne,
genau.
Mut zur Veränderung.
So ist es. Wir brauchen eine stabile Regierung, um Dinge anzuschieben, um die Mehrheiten zu finden für die vielen Veränderungen, die nötig sind. Während der Impuls bei uns ja ist, Stabilität bedeutet, es muss sich erstmal nichts
Ruhe
ändern.
Ja, das stimmt. Und dazu hatte ich übrigens einen interessanten Gedanken, weil wenn du mal zurückgehst, so das letzte Mal, als wir wirklich auf der Stelle getreten haben und es brauchte Reformen, so, ne? Die CDU und Kohl haben das ja lang vor sich hergeschoben und dann war es die SPD, die quasi die Säge angesetzt hat in den Sozialstaat. Das war ja, also das hat ihn ja dann auch die Wiederwahl gekostet, also Schröder und die SPD. Also dass das ausgerechnet von den Sozis kam, dieser Einschnitt, dass ich den Gedanken hatte, also wenn man den Umfragen jetzt glaubt und dann landet die CDU am Ende mit 35% vorne, in welcher Konstellation auch immer, dass dann die Konservativen, die ja eigentlich Konservare bewahren, dass die dann eventuell ähnlich in Analogie zu der Situation von der SPD 2005 oder vor 2005, dass das Lager dann dasjenige ist, das den Deutschen die Augen öffnen muss und sagen muss, nee Leute, wir können nicht so bleiben, wir müssen uns verändern, wir müssen nach vorne gehen. Kann auch wieder sehr unpopulär werden und auch die Wiederwahl kosten, aber eventuell, verstehst du, das wäre doch, wie sagt man, Ironie der Geschichte.
Das hat es ja schon häufiger gegeben, gibt es ja auch für andere Politikfelder. Ich würde nur deiner Diagnose entgegenstellen, dass ich den Eindruck habe, das ist auch eine Erfahrung, wenn ich mit Pastorinnen und Pastoren spreche, die ja nochmal in ganz anderer Weise mit Menschen im Gespräch sind, die jetzt selten ein Mikrofon vor dem Gesicht haben, dass eigentlich fast alle wissen, wie groß der Veränderungsdruck ist und auch die Veränderungsnot. Und dass diese Erschöpfung und die Sehnsucht, davon in Ruhe gelassen zu werden, nicht daher stammt, dass man es nicht wissen will, sondern man weiß es eigentlich und möchte es am liebsten verdrängen, was eine andere emotionale Ausgangsposition ist.
Ja.
Und wie wir es schaffen, jetzt auch, es ist übrigens auch eine Aufgabe der christlichen Kirchen, finde ich, gegenüber so einer freudigen Lust an der Apokalypse in einer anderen Weise von Hoffnung und Zuversicht zu reden, als in so einer kitschigen Weise von Sonntagsreden, wie man sich löst von der Vorstellung, dass man sich in einen Kokon zurückziehen kann und irgendwann aufwacht und die Welt ist wieder wie früher.
Ja.
Die meisten Menschen wissen, dass die Welt nicht so ist. Und mit dieser Zumutung umgehen zu können, das ist nicht gerade Wahlkampfgeschick. Im Wahlkampf versucht man, Dinge zu versprechen, die bedeuten, mach dir keine Sorgen um dein persönliches Glück.
Ja.
Und Wahlkampf mit Wahrhaftigkeit zu verbinden, ist eigentlich in Wahlkampf Handbücher nicht vorgesehen.
Merkel mal versucht und ist ja auch beinahe dann krachend gescheitert.
Genau, komischerweise gibt es eher die Sehnsucht nach falschen Versprechungen, über die man sich dann wahnsinnig aufregt, als nach harten Wahrheiten. Und wie man damit umgeht, wie wir uns als deutsche Gesellschaft diese Wahrheiten so zumuten, dass sie uns nicht lähmen, ist, glaube ich, die große Aufgabe jetzt politisch also für uns staatspolitisch Bürger und Bürgerinnen. Und das Unverwechselbare, was im Advent und in der Weihnachtszeit in der christlichen Botschaft zum Ausdruck kommt, dann nochmal anders laut werden zu lassen als als eine Variante des soften Wahlkampfs oder so.
Aber das wäre dann in der Tat auch, wenn wir hier, darüber machen wir uns ja gerade hier explizit Gedanken, eine Sorge von mir, dass on top dazu, dass man eben mit sowas keinen Wahlkampf gewinnen kann, dass dann in und um die Weihnachtszeit gerade noch weniger mit irgendwelchen Dingen argumentiert wird, die vielleicht die Deutschen verschrecken und verunsichern könnten.
Das kann sein, in der Tat. Und ich würde es auch als Selbstkritik an die Kirchen so formulieren, dass es jetzt noch wichtiger ist, deutlich zu machen, aus welcher Perspektive Christinnen und Christen sprechen, wenn sie über Frieden reden, über Erlösung, über Heil, und dass diese Perspektive eine andere ist als die der Wahlkämpferin, die auf einem Platz steht. Mhm. Naja, die Neigung ist natürlich auch da, die christliche Botschaft zu sehr mit den eigenen politischen Präferenzen zu vermischen bisweilen.
Ja, okay.
Da ist auch eine evangelische Kanzel nicht vor sicher, und sich das noch stärker klarzumachen, dass die religiöse Perspektive Botschaft eine andere ist als die parteipolitische. Das heißt nicht, dass es unpolitisch ist, aber es muss anders klingen, es muss sich anders begründen, es muss sich anders anhören. Und ich wünsche mir sehr, dass die Kirchen auch ein Ort werden für das Aushalten dieser großen Unruhe vor den Veränderungen, die man nicht will und von der alle wissen, sie kommen.
Mhm. Und das alles übrigens vor dem Hintergrund, dass wir uns ja daran gewöhnen dürfen, dass es dann Wahlkampf zu Weihnachten gibt, weil der Wahltermin, der wird jetzt erstmal immer um diese Zeit fallen. Das hatte ich, das war mir gar nicht so klar, aber es ist ja total logisch, weil Bundestagswahlen immer 46 bis 48 Monate nach der ersten Sitzung des neuen Bundestages stattfinden. Und das heißt, dieses Novum, was wir in diesem Jahr erleben, das wird dann erstmal
auf immer
jeden Turnus so, also auf immer vielleicht nicht, ne? Aber also das wird erstmal so weitergehen.
Das könnte man so sagen, Zyniker sagen, na, der nächste Regierungsbruch ist schon vorprogrammiert.
Ja. Mhm.
Das ist wirklich eine zynische Perspektive, die diesen Rhythmus möglicherweise dann wieder verändern würde. Aber sich diese Herausforderung klar zu machen, also nicht nur in den wahlkampfstrategischen Profi-Riegen, sondern auch für uns Bürger und Bürgerinnen, was bedeutet das eigentlich? Wie gehen wir jetzt eigentlich mit den kommenden Wochen und Monaten um? Was ist möglicherweise auch meine eigene Rolle in dem Ganzen, in meinem Umfeld als Vorsitzende eines Vereins oder einer Kindergruppe oder was auch immer? Das ist schon anders als bei den letzten Wahlkämpfen, weil man bei den letzten Wahlkämpfen immer in dieser Konsumentenrolle sein konnte, um mal zu gucken, ne, was zeigen die uns. Jetzt steigt die Verantwortung von uns allen, glaube ich, sehr.
Und ich glaube, es wird auch, also nicht nur ich glaube das, sondern die Zeit schreibt das auch, also es wird auch ein widersprüchlicher Wahlkampf, weil eigentlich läuft alles auf eine große Koalition hinaus, also rein rechnerisch, aber die beiden versuchen trotzdem natürlich, sich voneinander abzugrenzen und da als Gegner aufzutreten. Gleichzeitig hatte ich wiederum den Gedanken, vor dem Hintergrund des Ampelauses, und wirklich, das hat ja die Deutschen auch unfassbar doll genervt, auch all die Monate und Jahre davor, dass auch irgendwie so eine Sehnsucht da ist, okay, mein Gott, dann, wenn es dann so kommt, vielleicht können die anders miteinander umgehen und anders Politik machen, ohne Streit, all diese Veränderungen angehen. Ich glaube, diese Hoffnung und diese Sehnsucht ist auch bei der Mitte da, ja. Gleichzeitig auch da wieder die Sorge, genau wie es die letzten Male war mit der Großen Koalition, dass die Ränder noch weiter Zulauf kriegen und sich stärken. Das hatte man ja als Ergebnis der letzten Großen Koalition.
Ja, also, und ich finde in der Demokratie das Streiten an sich nicht das Problem, ganz im Gegenteil. Mhm. Die Alternative zum Streit ist das Verordnen von oben. Die Frage ist, glaube ich, eher wie. Also wie eine politische Kultur aussieht, in der man bei diesen vielen ernsthaften, offenen Fragen so miteinander streitet, dass das, was man jetzt im Rückblick ja unter dem Mikroskop als die permanente persönliche Verletzungsbereitschaft liest, im Grunde wieder anders stattfindet. Und das ist auch das, was das Vertrauen in die repräsentative Demokratie natürlich stärkt oder eben kaputt macht, wenn Menschen den Eindruck haben, ich gebe jemandem die Stimme, der oder die für mich spricht in einem großen Kontext und nicht für sich seine eigenen Empfindlichkeiten feiert. Das ist weniger die Tatsache, dass nicht gestritten werden darf, finde ich. Das finde ich eher bedrohlich, sondern dass wir uns mit einer Kultur des Streites zufrieden geben, die so entmenschlichend ist und so wenig versucht, Realitäten genau zu vermessen, dass dann viele auch das Gefühl haben, das hat mit mir gar nichts mehr zu tun.
Mhm. Und so ist es ja ein bisschen gewesen. Und das ist so quasi die Hoffnung für das kommende Jahr und für die kommenden Wochen, dass sich da irgendwie ein anderes Gefühl auftut, eine andere Alternative auftut.
mit den gleichen Menschen. Und dazu muss man ja sagen, das finde ich immer wichtig, wenn man so Projektionen entwickelt, wie die wahre Bundestagsabgeordnete etwa zu sein hätte. Das sind Leute wie du und ich, die sind kränkungsbereit, die sind überarbeitet, die haben eine eigene Vorstellung, die stehen unter Druck, die wollen was erreichen. Die meisten von ihnen sind wirklich intrinsisch hochmotiviert, das Beste für dieses Gemeinwesen zu wollen, aber dann gleichzeitig unter extremem Druck, müssen in kürzester Zeit schwerwiegende Entscheidungen treffen. Es würde möglicherweise auch helfen, so eine Art von Fehlerkultur eher zuzulassen und dann zu überlegen, wie man damit umgeht. Denn diese teflonartige, narzisstische Art, Politik zu machen, ist ja auch ein Ergebnis dieses irrsinnigen Drucks, der auf Menschen lastet, die dann am Schluss trotzdem ja auch Menschen bleiben. Deswegen finde ich so ein bisschen mehr Gnädigkeit im Umgang mit denen, die überhaupt bereit sind, sich so politischen Ämtern noch zu stellen, genauso wichtig. Und auch wichtig, sich klarzumachen, wie bedroht die auch in ihrem Alltag sind und wie das möglicherweise auch eine so eine Dauerwundheit erzeugt, wo man besonders empfänglich ist für den persönlichen Schutz vor Zumutungen.
Wo wir dann auch wieder irgendwie bei dieser Gefühlslage sind, so, was hatten wir gesagt, Gereiztheit, Verzagtheit, ja?
Ja.
Und mir kommt gerade noch so zum Schluss jetzt der kitschige Gedanke, ich habe ja immer so einen leichten Hang,
ach, das ist doch schön,
hoffnungsfroh zu sein, ja. Auch so, also Weihnachten, ja, die dunkle oder Vorweihnachtszeit, Adventszeit besonders, die dunkle Zeit, aber am Ende das Licht. Vielleicht geht uns ja allen im kommenden Jahr ein Licht auf und auch Deutschland. Und es geht auf irgendeine Art und Weise wieder voran. Weil in eine andere Richtung, jetzt zurück geht's nicht, wir müssen nach vorne.
Die jüdische Philosophin Hannah Arendt, die ja immerhin im Sendegebiet des NDR geboren ist, hier in Hannover, hat mal einen wunderbaren Satz gesagt. Die hat gesagt, in nichts wird die Hoffnung dieser Welt so deutlich wie in diesem neugeborenen Kind. Und das ist ganz unkitschig gemeint, denn die ist nun wirklich um ihr Leben gerannt in einer Situation, in der sie das beschrieben hat. Die Idee, dass mit Weihnachten Gott einen Neuanfang wagt, zu übertragen auf die Neuanfänge, die uns zugetraut werden. Und daraus eine Weihnachtsenergie zu ziehen, die ist noch besser als jeder Lebkuchen.
Gut, wir haben's. Was hast du gesagt? Neue Energie? Nein, Entschuldigung.
Weihnachtsenergie.
Für Neuanfänge. Neuanfang, ja. Hast du gesagt.
Neuanfang.
So, also uns wird definitiv etwas geboren. Bescherung dann am 23. Februar. Nein, da wird erst gewählt und die Bescherung dann im Anschluss. Mal gucken, was passiert. Wir werden da auf jeden Fall das genau beobachten und ein Auge drauf haben und wünschen Ihnen aber trotzdem ja eine möglichst besinnliche Adventszeit, Vorweihnachtszeit, um Kraft und Ruhe zu tanken, und freuen uns auf die nächste Folge von Bleib Mensch. Vielen Dank, dass Sie auch wieder zugehört haben. Auch sehr gerne, ne, schreiben Sie uns eine E-Mail, wie es Ihnen gefallen hat, oder Anregungen an bleibmensch@ndr.de. Und am Ende haben wir doch immer noch einen Hinweis, ein kleines Adventstürchen haben wir noch für Sie, wenn Sie in der ARD-Audiothek gerade unterwegs sind, wo Sie unsere Folge natürlich auch hören können. Wenn Sie schon da sind, dann hören Sie auch bitte doch vielleicht noch rein in den Podcast Politikum. Das ist der Meinungspodcast von den Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk. Das ist der Podcast für alle, die Lust auf echte Diskussion haben, ja, so ähnlich wie unsere hier, auf Argumente statt Lagerdenken. Der Podcast bietet Orientierung, Impulse und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft, aber immer auch mit so ein bisschen Humor, der die Welt erträglicher macht, auch in der ARD-Audiothek, genau wie unsere Folge von Bleib Mensch. Petra, ich bin wirklich gespannt, was da kommt und was auch immer kommt im kommenden Jahr. Wir machen weiter und werden auch darüber natürlich wieder vortrefflich diskutieren.
Stimmt, und darauf freue ich mich.
Ich mich auch. Machen Sie es gut. Tschüss.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.